Essen ist nicht unser Feind. Das heißt, man konnte damit eine beginnende Demenz auch etwas abbremsen.
Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres neuen Podcasts Wissen, was dir gut tut, der Podcast für Frauen in jedem Alter. Ich bin Annette Schmiede, Medizinredakteurin bei Bunte und freue mich wahnsinnig, dass es jetzt losgeht und ich jede Woche mit einem tollen Experten zu verschiedenen spannenden Gesundheitsthemen sprechen kann, die uns Frauen so bewegen. Da passt es perfekt, heute mit Professor Dr. Julia Seidranack zu beginnen. Denn Julia, wir sind ein Frauengesundheitspodcast und die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass Frauen in Sachen Darm ganz anders geplagt sind als Männer. Und so heißt auch eins deiner zahlreichen Bücher passenderweise Frauen haben anders Darm. Also Julia, schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung, klingt sehr spannend.
Julia Seidranack ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Zusatzqualifikationen Ernährungsmedizin und Akupunktur. Sie hat eine eigene Praxis in München und ist Professorin an der Katholischen Stiftungshochschule München. Julia, Magen-Darm-Beschwerden beeinflussen unser Leben ja massiv. Gut, dass mittlerweile offen über Blähungen, Durchfall oder andere Beschwerden gesprochen wird. Ich war gerade in der Kantine, wo sich einige Männer einen Haufen Zwiebeln auf den Salat getan haben. Ich habe da ja immer so meine Probleme damit. Ist das typisch Frau?
Naja, es wird sicherlich auch Frauen geben, die ebenfalls Zwiebeln oder sehr pikante Speisen gut vertragen. Aber du hast schon recht, es ist wirklich so, dass, wenn man sich anschaut, 70-80% aller Patientinnen weltweit mit Reizdarm sind Frauen. Das heißt, Verdauungsprobleme wie Durchfall, Verstopfung oder auch Blähungen, aber auch Nahrungsmittelintoleranzen betreffen Frauen wirklich häufiger.
Ich habe mal gelesen, stellen Sie sich Ihren Darm als Garten vor. Nur mit der richtigen Pflege gedeiht er und blüht auf. Doch gerade an dieser Fürsorge mangelt es ja häufig. Müssten wir uns also mehr um unseren Darm kümmern und wie?
Ja, das ist ein schönes Bild vom Garten. Manche nehmen auch das Bild von der Rasenpflege, dass wir hier einen guten Samen brauchen, entsprechend Dünger, eine Vielfalt an verschiedenen Arten. Und in der Tat ist es so, dass wir in unserem Darm eben ein Mikrobiom haben. Das heißt, ganz viele verschiedene Bakterienarten, die wiederum eigene Gene mitbringen. Und diese Bakterienarten sollen möglichst zahlreich sein. Die brauchen aber auch einen guten Nährboden, nämlich unsere Darmschleimhaut. Und natürlich auch ausreichend Dünger. Das wäre in diesem Falle wirklich die Präbiotik. Also die entsprechende Ernährung, damit sich diese Bakterien auch gut vermehren können.
Mhm. Du hast das Mikrobiom schon angerissen. Wo wirkt es denn überall mit? Es gibt ja, glaube ich, die neue Forschung, die besagt, dass bei vielen Krankheiten das Mikrobiom eine große Rolle spielt.
Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Das heißt, wir haben ja alle einen genetischen Fingerabdruck in Form des Mikrobioms. Also wir alle sehr individuelle Mikrobiome. Früher hat man eben einen Fingerabdruck zur Identifizierung benutzt. Heute könnte man das mit einem Mikrobiom machen. Und dieses Darmmikrobiom ist in der Forschung ein ganz spannendes Feld. Zu Beginn war das eher die Frage, was macht das Mikrobiom mit dem Darm? Warum brauchen wir das für die Immunologie? Und mittlerweile wissen wir aber, dass durch dieses Darmmikrobiom und seine Interaktion mit dem Immunsystem da ganz viele Weichen gestellt werden. Also wir wissen, das spielt eine Rolle bei psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen. Mhm. Wir wissen aber auch, es spielt eine Rolle bei Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose. Also Erkrankungen, die sich ganz weit weg vom Darm eigentlich abspielen, ja, im Gehirn. Aber wir wissen auch, dass das Immunsystem stark beeinflusst wird. Also die Wahrscheinlichkeit, ob wir Autoimmunerkrankungen bekommen oder auch Allergien, kann durchaus auch seinen Ursprung in diesem Darmmikrobiom haben.
Mhm. Also das heißt, ich kann wirklich messen, jemand hat Depressionen und er hat wahrscheinlich auch eine andere Zusammensetzung im Mikrobiom als jemand, der nicht leidet.
Ganz so einfach ist es leider noch nicht. Das wäre natürlich das Ziel, dass wir das hinbekommen würden. Aber wir sehen schon bei einigen Erkrankungen, dass Patienten eine andere Zusammensetzung der Artenvielfalt haben oder bei manchen Erkrankungen auch die Stoffwechselaktivität dieser Bakterien anders ist. Und das interessiert uns heutzutage besonders. Das nennt man Metabolom. Mhm. Das heißt, man schaut sich an, welche Stoffwechselprodukte werden von diesen Bakterien gebildet. Das können zum Beispiel auch Neurotransmitter sein, die dann im Gehirn wirken. Oder vor allem auch antientzündliche Stoffe, wie zum Beispiel die Butyrate. Das sind so kurzkettige Fettsäuren, die diese Bakterien aus Ballaststoffen bilden können. Und man weiß heute, dass diese Ballaststoffe und diese Butyratbildung ganz entscheidend sind dafür, ob sich zum Beispiel Entzündungen im Körper eher bilden oder eben nicht.
Wir sagen ja oft, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Wie unterstütze ich denn meinen Darm genau dabei? Also was machen wir heute falsch?
Naja, wir leben ja in einer Zeit, in der wir sozusagen erstens mal zu viel essen. Also wir haben eine sehr hyperkalorische Ernährung. Und dann haben wir natürlich eine Ernährung, die potenziell sehr viel Fett oder auch sehr viel Zusatzstoffe enthält. Und wir sehen schon einen Zusammenhang, wenn wir uns unser Darmmikrobiom anschauen mit unserer westlichen Ernährung, haben wir eine deutlich geringere Artenvielfalt und ein anderes Metabolom, als es zum Beispiel Menschen haben, die in ländlichen Gebieten in Afrika oder Asien aufwachsen. Das heißt, die Ernährung spielt schon eine große Rolle. Sie steuert, welche Bakterien wachsen, wie gut sie wachsen, wie hoch die Artenvielfalt ist und auch eben, welche Stoffwechselaktivität wir haben. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ganz grob runterbrechen, was könnten wir tun, dann wäre das eben vor allem auf eine pflanzenbasierte Ernährung zu gehen, die viel Ballaststoffe enthält, also Gemüse, Vollkornprodukte und die natürlich auch auf diese ganze hochindustriell gefertigte Ernährung verzichtet. Denn das ist nämlich das, was unserem Darm und auch dem Mikrobiom ganz deutlich schadet.
Auf Social Media trendet ja gerade auch so diese Sache 30 die Woche. Was kannst du dazu sagen?
Naja, das ist eine sehr spannende Idee, zu sagen, 30 verschiedene Gemüse in der Woche. Das ist zunächst mal eine gute Basis für eine pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt, es tut dem Mikrobiom sehr gut. Das tut unserem Stoffwechsel auch sehr gut. Und es bringt einfach Abwechslung rein, wenn man eben nicht jeden Tag die gleiche rote Beete und die gleiche Kartoffel isst, sondern sich mal anschaut, wie viel Vielfalt gibt es eigentlich auch in den heimischen Gärten, in den heimischen Produkten, um mal zusammenzustellen von Gewürzen, von Pflanzenstoffen. Was kann ich hier kombinieren? Und da kommen wirklich ganz leckere Sachen draus, sodass auch einfach mehr Spaß macht, auf diese ganze Industrienahrung zu verzichten.
Du sagst es ja selbst, wir haben eigentlich so eine riesige Auswahl hier. Mehr als vielleicht in Afrika, obwohl du sagst, dort ist das Mikrobiom teilweise gesünder bei den Menschen. Das heißt, wir wählen einfach völlig falsch aus heute.
Ja, wir sind natürlich ein bisschen faul und bequem geworden. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man immer sozusagen das vorgefertigte Essen bekommt oder die Kantine, die Mensa oder das To-Go. Aber dass wir uns wirklich sozusagen mit der Vielfalt beschäftigen und diese auch frisch zubereiten, ist natürlich auch aufwendiger.
Ja. Siehst du da eine Veränderung? Als du selber klein warst, gab es ja all diese ganzen Muffins, überall diese Fertigbäcker, sage ich mal, gar nicht so zuhauf.
Also ich glaube, das Angebot an industriell gefertigter Nahrung ist heute deutlich höher und auch einfacher zur Verfügung. Und wir sind natürlich auch durch unseren Arbeitsrhythmus, durch das Ganze, die Art und Weise, wie wir leben, deutlich weniger zu Hause, dass wir das jetzt sozusagen selber täglich zubereiten würden.
Was könnte man beim Sport sagen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch einiges zu beachten. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Wettbewerbssport den Darm stressen kann. Soll ich dann darauf verzichten oder ist erlaubt, was gefällt? Hauptsache, ich bewege mich.
Also ich will mich so weit rauslehnen zu sagen, Hauptsache ich bewege mich, denn Bewegung tut dem Darm gut, es fördert die Durchblutung. Wenn der Darm gut durchblutet ist, dann bewegt er sich auch gut. Das heißt, der Transport vom Nahrungsbrei ist damit garantiert. Und Bewegung ist natürlich auch etwas, was generell der Gesundheit zuträglich ist. Das heißt, wir reduzieren unser Risiko für Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen. Ja. Und auch dem Darm tut es wirklich gut. Ja. Aber es gibt natürlich schon Patienten, die sehr ausgeprägten Leistungssport machen, die durchaus auch Probleme kriegen. Und da muss man natürlich genauer hinschauen. Ist es der Sport an sich? Ist es die starke Belastung der Bauchmuskulatur? Ist es die Überanstrengung? Oder, und das haben wir auch ganz häufig, sind es vielleicht auch in die Zusatzstoffe in den vielen Energy-Drinks und Sportdrinks, die dann während eines Tages eingenommen werden. Das heißt, auch da gibt es manchmal Themen, die bei den Sportlern ganz spezifisch sein können.
Ach so, das heißt, manch einer hat vielleicht Durchfall, weil er zu viel Süßstoffe drin hat oder?
Genau, weil er zum Beispiel die Süßstoffe nicht verträgt oder die Fructose nicht verträgt oder die viele Eiweißriegel nicht verträgt. Und da, das haben wir öfters, müssen wir eben dann auch genauer hinsehen.
Ja. Was haben die Leute, die zu dir kommen, die Patienten so am häufigsten heutzutage? Kann man das sagen?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Patienten, die kommen zur Vorsorge. Das ist ja auch wichtig, sozusagen ab dem 50. Lebensjahr die Darmspiegelung zur Prävention von Darmkrebs. Wir sehen aber tendenziell schon mehr junge Patienten, die auch mit Verdauungsproblemen kommen, eben auch viele Frauen. Wir sehen viele Nahrungsmittelintoleranzen, die Diagnose Reizdarm, über die wir vielleicht später auch nochmal sprechen können. Und eben auch eine sehr starke Verunsicherung. Das muss man auch sagen, was ist denn eigentlich noch gesund, was darf ich essen? Das heißt, wir beobachten schon den Trend, dass gerade junge Patienten durch Social Media und Internet auch sehr verunsichert sind, was ist denn eigentlich noch gesund und was ist das böse Gluten und das böse Milch und so weiter. Also auch da ist viel Aufklärungsarbeit nötig.
Ja, das ist ja auch oft ganz schön peinlich, kann ich mir vorstellen. Die Themen Blähungen, Reizdarm, Durchfall, will man eigentlich gar nicht drüber reden. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, da ist jemand, das belastet ihn, aber ja, das ist halt unangenehm.
Naja, zuerst mal versuchen wir natürlich eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der das nicht so peinlich ist. Und ich glaube, wenn man erzählt, wie oft man pro Tag schon das Thema Durchfall oder Blähungen gehört hat, dann ist es manchmal auch ein erstes Lachen beim Beginn des Gespräches und nimmt auch ein bisschen diese Schwere. Das sind genauso Symptome wie Herzstolpern oder Hautausschlag. Das spielt sich eben nur im inneren Organ ab und ist etwas ganz Natürliches.
Ja. sehr ermutigend. Ich habe da jetzt andersrum gefragt, als Patient, wie man so dem Arzt klar macht, was einen wirklich belastet. Ein Beispiel, denn ich habe eine Freundin, die leidet sehr an Blähungen. Also der Bauch wird sogar richtig groß bei ihr an manchen Tagen im Monat. Sie bekommt dann sogar die Hose nicht mehr zu. Aber viele Ärzte haben einfach gesagt, ja, sie sind sehr schlank, da sieht der Bauch einfach manchmal ein bisschen größer aus. Haben das also abgetan. Und sie hat dann irgendwann resigniert und nimmt das jetzt so hin. Und ich habe aber neulich beim Vortrag gehört, dass man da einfach auch einen Entschäumer nehmen könnte. So wie bei Kindern, die ja oft eben auch Blähungen haben. Oder auch, dass es Meteorismus gibt. Also das ist ja eine Störung, wenn der Bauch sehr dick wird, weil sehr viele Blähungen, sehr viel Luft drin ist. Was rätst du den Patienten fürs Arztgespräch? Wie kann man wirklich rüberbringen und auch dranbleiben, dass es einen belastet und man jetzt nicht einfach weggeschickt werden möchte?
Ja, solche Patientinnen haben wir ganz oft und leider auch mit der Erfahrung, dass sie eben nicht ernst genommen worden sind und dass diese Symptome auch sehr schnell bagatellisiert werden, dass sie eben so harmlose Blähungen sind. Aber man hat gesehen, dass die Patienten wirklich eine sehr starke Belastung durch diese Symptome haben und auch in der Forschung, dass diese Schmerzen, die entstehen, wenn Luft die Darmwand dehnt, dass diese Schmerzen auch sehr massiv sein können, also wirklich keine Bagatelle. Und wir würden die Patienten ermutigen, dass sie erstmal ein Tagebuch führen, wo sie auch mal aufschreiben, wie sie sich ernähren, wann diese Beschwerden auftreten. Weil dann ist mal der erste Schritt gemacht, um auch zu sehen, wann kommt es zu diesen Beschwerden. Gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang mit der Ernährung? Und das sehen wir ja ganz oft. Das sind nicht nur die Blähen in Sachen wie Zwiebel oder Knoblauch oder Lauch, sondern es kann eben auch eine Laktoseintoleranz dahinter stecken, also die Unverträglichkeit von Milchzucker oder auch die Fructose. Fruchtzucker kann nicht vertragen werden oder eben auch die Süßstoffe oder Sorbit. Und wir sehen manchmal eben auch, dass die Patientinnen ganz spezifische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel die Zöliakie oder auch mal eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms, einen sogenannten SIBO. Auch das sehen wir relativ häufig. Mhm. Und ich glaube, wenn die Patientin schon mal mit einem Ernährungstagebuch kommt und auch ganz klar sich vor ihre Fragen beim Arzt überlegt, was für weitere Schritte sind möglich, wie kann ich eine Nahrungsmittelintoleranz wirklich weiter abklären, welche Möglichkeiten habe ich, wie wahrscheinlich ist auch mal eine bakterielle Fehlbesiedlung. Also auch mit als informierter Patient kommt, ich finde, das hilft schon sehr.
Ja, der Leidensdruck ist ja bei dem Thema gerade sehr subjektiv. Manche haben einmal am Tag Stuhlgang, manche nur einmal die Woche. Oder manche meinen, sie haben Durchfall, für andere ist das ganz normal. Der Leidensdruck ist eben da ganz subjektiv. Was rätst du dann?
Also ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass wir den Patienten da auch ernst nehmen. Der Leidensdruck ist zwar subjektiv, aber ist einfach da. Und deswegen kommt die Patientin ja auch. Die würde ja nicht kommen, wenn sie keine Beschwerden hätte. Ja? Und ich glaube, je besser man lernt, diese Symptome auch zu beschreiben, einzuordnen und vor allem auch in den Zusammenhang zu stellen. Also zur Ernährung, aber bei Frauen auch zum Zyklusgeschehen, zur Einnahme von Medikamenten, zu Stressfaktoren von außen, desto besser ist es auch, um dieses Symptom weiter abklären zu können und dem Ganzen auch seinen Schrecken zu nehmen, weil man dann vielleicht auch besser logisch nachvollziehen kann, warum sowas entsteht.
Ja, bevor wir gleich zu den konkreten Problemen von Frau und Darm kommen, gibt es auch so Jahreszeiten oder stressige Zeiten, Urlaubszeiten, in denen man weiß, ach, jetzt habe ich mehr Probleme als sonst?
Man könnte durchaus so eine Reisesprechstunde aufmachen.
Ach, ja.
Also zum einen sehen wir schon, dass das Thema Verstopfung auf Reisen mehr zunimmt. Mhm. Das heißt, wir haben viele Patienten, Männer und Frauen, die einfach merken, wenn sie in einer ungewohnten Umgebung sind oder sich anders ernähren oder vielleicht auch längere Flug- oder Autoreisen machen, weniger trinken, dass dann eher die Verstopfung kommt. Also Verstopfung ist so ein ganz klassisches Thema. Aber auch zum Teil auf Flugreisen haben wir Patienten, die eher Blähungen bekommen. Das heißt, wir wissen es auch aus der Forschung, dass die Darmgase sich ab dem gewissen Luftdruck auch mehr ausdehnen.
Okay.
Das heißt, so ein Blähbauch sozusagen in der Kabine ist durchaus etwas, was auch den Flugbegleitern bekannt ist. Das ist jetzt gar nicht so selten. Und natürlich später auch sozusagen im Urlaub, wir essen anders, wir essen andere Mengen zu anderen Tageszeiten, vielleicht auch eine andere Zusammensetzung der Nahrungsmittel. Und das sind schon Dinge, die eben auch der Darm registriert und sich bemerkbar machen kann.
Ja, ja. Oder auch vielleicht die Psyche, das ungewohnte Umgebung, man fühlt sich nicht so gut.
Ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Darm ist ein absolutes Gewohnheitstier und da spielt das Nervensystem eine ganz große Rolle. Und wenn da irgendwas an der regelmäßigen Uhrzeit oder in der gewohnten Umgebung verändert wird, dann kann das durchaus schnell aus dem Rhythmus kommen.
Witzig, ja. Man unterschätzt das ja
absolut,
total.
Absolut.
Dass quasi, dass er ein Eigenleben hat.
Der Darm kann sehr beleidigt sein.
Man weiß ja heute, dass Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer vom Reizdarmsyndrom betroffen sind. Du hast ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie unterschiedlich Frau und Mann sind. Das ist wahnsinnig spannend und sehr erhellend. Was ist denn so anders bei beiden? Fängt es schon bei der Anatomie an?
Das fängt schon bei der Anatomie an. Das heißt, Frauendärme sind manchmal ein bisschen länger. Deswegen haben wir auch öfters Völlegefühl und Verstopfung. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich eine ganz andere Nachbarschaft haben. Das heißt, in so einem Bauch und Becken ist natürlich noch eine Gebärmutter. Da haben wir natürlich so ein bisschen beengtere Verhältnisse. Und dann haben wir natürlich auch Vorgänge wie zum Beispiel Schwangerschaften und Geburten, die auch ein bisschen die Anatomie verschieben können, die auch mal zu Beckenbodenschwäche führen können. Und all das kann sich eben auch beim Darm bemerkbar machen. Aber wir sehen auch, dass Frauen ein anderes Darmmikrobiom haben. Mhm. Das heißt, nach der Pubertät unterscheiden sich die Zusammensetzung von Darmbakterien zwischen Jungs und Mädchen ganz deutlich. Mhm. Also auch eine andere Artenvielfalt, eine andere Zusammensetzung mit einer anderen Stoffwechselaktivität. Es gibt zum Beispiel Darmbakterien bei Frauen, die auch den Östrogenspiegel mit beeinflussen können. Also das ist etwas, was für Frauen typisch ist.
Ja.
Und auch ganz spannend, sobald wir in die Wechseljahre kommen, wird dieses Frauendarmmikrobiom wieder männlicher, verliert also wieder manche Eigenschaften und verändert sich auch dementsprechend, dass andere Stoffwechselprodukte gebildet oder eben nicht gebildet werden. Und wir gehen heute in der Forschung schon davon aus, dass das auch für das Thema Risiko, Osteoporose, kardiovaskuläre Erkrankungen in der Menopause durchaus eine Rolle spielt. Aber es gibt noch ein paar andere Unterschiede. Wir sehen auch, dass Frauen ein anderes Immunsystem haben. Das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie nochmal ganz deutlich gesehen, also Stichwort Männerschnupfen, dass Männer ganz anders mit ihrem Immunsystem auf Virusinfektionen oder auch andere Infektionen reagieren, also die ganz andere Reaktionen haben können. Frauen eben auch, also Frauen sind da so ein bisschen die besseren Abwehrspieler, haben eine stärkere Reaktion. Das kann aber auch mal umschlagen, das heißt Frauen haben eben auch ein höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen, also 80% aller Autoimmunerkrankungen weltweit sind Frauen, weil eben dieses Immunsystem so stark überreagiert.
Ja.
Und dann gibt es eben noch einen ganz wichtigen anderen Unterschied am Darm und der heißt Hormone. Das heißt, die weiblichen Sexualhormone, zum Beispiel Östrogen oder Progesteron, die wirken eben nicht nur an der Gebärmutter, sondern die wirken auch an der glatten Muskulatur des Darms. Das heißt zum Beispiel, Progesteron kann unseren Darm sehr langsam machen. Das merken wir zum Beispiel mit Verstopfung in der Schwangerschaft oder auch mit dem Blähbauch in der zweiten Zyklushälfte.
Ja.
Und Östrogen zum Beispiel kann das Schmerzempfinden sehr stark beeinflussen. Das heißt, wenn wir starke Schmerzen haben, zum Beispiel bei der Menstruation, kann es vorkommen, dass Frauen auch deutlich mehr Darmbeschwerden haben. Und Östrogen ist auch etwas, was wirklich an Schmerzrezeptoren auch die Schmerzregulation beeinflusst.
Ja.
Das heißt, es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Und wenn man die Frauen mal genauer fragt, hört man das eben ganz häufig, dass es zyklusabhängig da deutliche Beschwerden gibt, die wechseln können.
Das ist ja spannend, weil oft sind das so intuitive Wahrnehmungen, die jetzt tatsächlich durch Studien bestätigt sind. Also dass gerade die Zykluszeit, in der ich mich befinde,
genau,
sich niederschlägt.
Das war auch eine sehr schöne Reaktion jetzt in den ersten Wochen auf das Buch, dass Frauen gesagt haben, ich fühle das schon seit 10 Jahren, endlich steht's mal da. Das war eine richtig schöne Sache.
Und seit wann weiß man das alles?
Also das weiß man schon in den letzten 5 bis 10 Jahren. Mhm. Aber die Frage ist natürlich immer, was weiß man in der Grundlagenwissenschaft und wie kommt das dann eben auch wirklich in die Medizin vor Ort? Und wir waren natürlich nicht wirklich gut darin, geschlechterspezifische Medizin anzubieten. In vielen Fächern, nicht nur in der Kardiologie, also in den Herzkrankheiten, sondern eben auch im Bereich Darm. Und wir haben natürlich auch oft bagatellisiert, dass sozusagen der Reizdarm, wir haben nichts Ernsthaftes gefunden, ist bei Frauen häufiger, na klar, ist der Stress und die Ernährung. Mhm. Aber wir haben die Frauen auch nicht wirklich ernst genommen.
Ja, was könnte ich denn dann machen, wenn ich diese Beschwerden habe? Also allein vielleicht das Wissen darum kann ja schon helfen.
Das Wissen kann helfen. Ja. Auch da hilft uns natürlich so ein Ernährungstagebuch sehr. Mhm. Und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich merke immer in der zweiten Zyklushälfte, dass ich deutliche Reizdarmbeschwerden habe, kann es eben helfen, dann eben stark blähende Sachen wegzulassen, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen, vielleicht auch mal ein bisschen histaminärmer zu essen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man mit kleinen Maßnahmen schon ein bisschen Leidensdruck nehmen kann.
Vielleicht hilft es auch dann irgendwie den Männern so bestimmter gegenüberzutreten, weil ich kenne das auch, dass ganz oft, weiß nicht, mein Mann dann sagt, nee, das denkst du jetzt nur, oder? Das ist doch Psyche. Und Frauen haben natürlich Darm oder Bauch und wie
und
auch immer.
Da sind wir mittendrin in diesem Medical Gaslighting, was ja immer ein wichtiges Thema ist, wenn wir über Frauen- und Männermedizin sprechen. Dass eben alles, was mit Schmerzen oder funktionellen Störungen bei Frauen zu tun hat, sei es jetzt Kopfschmerzen oder Fibromyalgie oder eben Reizdarm, dass wir das eben sehr, sehr schnell in die Richtung, Stress oder Psyche schieben, aber uns viel zu wenig damit beschäftigen, was da eigentlich wirklich passiert.
Ja. Was ich faszinierend fand, dass du gesagt hast, dass das Mikrobiom sich tatsächlich ändert bei Frauen über die Jahre. Also der Teenager, der weibliche, hat eine andere Zusammensetzung als dann die Frau in den Wechseljahren. Leidet man dann in den Wechseljahren vielleicht noch mehr unter Blähungen als jetzt der Teenager, die ja oft einen flachen Bauch haben?
Das kann unterschiedlich sein, aber man sieht schon, dass Frauen in der Menopause oder auch Perimenopause auf einmal merken, mein Darm wird zickig. Das sind Frauen, die kommen, die sagen, ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich hatte ein Magen-Darm-System wie ein Pferd, ja. Kein Problem. Aber jetzt ist irgendwas anders. Jetzt bin ich auf alles empfindlich oder ich reagiere stärker darauf. Und das hat schon auch etwas damit zu tun, dass sich eben dieses Darmmikrobiom ändert, dass die Hormone anders werden. Wir natürlich auch eine andere Transportgeschwindigkeit damit haben. Mhm. Der Darm wird eher träger in dieser Phase. Und wir sehen aber auch, dass die Intoleranzen mehr zunehmen oder auch eine Histaminintoleranz sich entwickeln kann. Das heißt, das muss jetzt nicht bei jeder Frau stattfinden, aber wir sehen schon auch, dass hier ein Thema ist. Man muss aber auch sagen, es gibt Frauen, die zum Beispiel jahrelang unter Reizdarm gelitten haben, jeden Zyklus Hälfte betroffen waren und jetzt sagen, endlich ist es vorbei, jetzt geht es mir auf einmal besser. Also auch das gibt es. Und es gibt Frauen, denen ging es gut und die beginnen eine Hormonersatztherapie und haben auf einmal Darmprobleme. Auch das ist möglich. Das heißt, es ist alles sehr individuell. Man sollte aber einfach nur dran denken, dass es da einen Zusammenhang geben kann.
Was müsste sich denn künftig ändern und wie können wir selber dazu beitragen?
Also ich glaube, der erste Schritt ist Information, dass wir einfach mehr solide Informationen rausgeben und sozusagen Patienten informieren, auch ermutigen, sozusagen für sich einzustehen. Und wir arbeiten ja daran, auch mit Fortbildungen oder Büchern, um eben aus dieser Falle herauszukommen, dass immer alle gleich sind. Und ich hoffe schon, dass sich da in der Gendermedizin einiges tut in den nächsten Jahren.
Wie hat Social Media uns denn eigentlich verändert, Julia? Was siehst du da?
Also ich sehe sowohl positive als auch negative Effekte. Ja. Die positiven Effekte ist sicherlich, dass wir heute viel mehr Informationen haben, Patientinnen sich leicht informieren können, sich gegenseitig auch unterstützen können, empowern können. Das heißt, wir haben doch deutlich mehr informierte Patientinnen, die auch sozusagen sich nicht abwimmeln lassen, sondern eigentlich auch wissen, was sie wollen. Das ist ja schon mal ganz, ganz positiv. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch wirklich viel Verunsicherung, denn nicht alles, was da gepostet wird, ist natürlich auch seriös und wissenschaftlich fundiert. Und wir sehen schon zunehmend auch vor allem junge Patientinnen, die sehr unsicher in die Praxis kommen und auch wirklich schon Angst vor dem Essen haben, also auch Angst vor dem ungesunden Essen.
Ja.
Also es fast schon zum Zwang werden kann, jetzt wirklich ganz korrekt zu essen, so wie es eben in Social Media vorgelebt wird. Eine Woche ist es glutenfrei, die nächste Woche muss es caseinfrei sein, dann muss es high fiber sein oder low carb. Das heißt, wir sehen schon, dass sozusagen das etwas macht mit der Wahrnehmung, was ist eigentlich Essen? Und Essen ist für uns jetzt eben nicht nur Nährstoff- und Nahrungsaufnahme, sondern kann für manche Patienten auch wirklich zur Bedrohung werden.
Kannst du das aufdröseln? Was ist denn wirklich da dran? Ist denn jetzt Gluten so schlimm oder wie wichtig ist eine proteinreiche Nahrung?
Also das ist eben ganz differenziert zu betrachten. Also Gluten ist ein Bestandteil, was wir ja in manche Getreidesorten, wie zum Beispiel Weizen, haben. Und es gibt eine ganze Menge von Patienten, die vertragen das ohne Probleme. Und da gibt es auch keinen Grund, dass jetzt jeder auf Gluten verzichten muss. Aber es gibt Patienten, die sagen, ich habe immer Probleme, Blähungen, Durchfall oder ich fühle mich nicht gut, wenn ich das gegessen habe. Und dann müssen wir als allererstes mal richtig eine Zöliakie ausschließen. Zöliakie ist eine Autoimmunkrankheit, die ist genetisch determiniert. Und das heißt, wir müssen bei diesen Patienten wirklich durch eine Magenspiegelung oder durch Antikörpertests diese Krankheit ausschließen. Yeah. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben auch häufig sehen, dass das nicht gemacht wird, sondern dass einfach gesagt wird, du hast eine Glutenallergie. Das ist aber ein völlig anderer Begriff, sondern es geht erstmal darum, wir müssen eine Zöliakie ausschließen. Und dann gibt es natürlich noch Patienten, die haben keine Zöliakie, die vertragen Gluten aber trotzdem nicht so gut. Das kann in seltenen Fällen wirklich mal eine allergische Reaktion sein. Aber in vielen Fällen ist es auch einfach eine Sensitivität, also eine Empfindlichkeit. Und diese Patienten müssen zum Beispiel nicht 100% strikt ganz Gluten weglassen, sondern denen hilft es oft schon, wenn wir einfach die Menge reduzieren, sie aber trotzdem sich noch vollwertig ernähren und nicht jede Form von Vollkornbrot jetzt verbannt wird.
Ja, haben die Menschen dann teilweise auch schon eine lange Leidenszeit hinter sich?
Sehr oft leider, ja.
Also ich kann das nicht erst entwickeln. Habe ich das schon als Kind?
Das kann ich auch im späteren Verlauf entwickeln, aber es ist leider so, dass wir es immer noch viel zu spät diagnostizieren, weil da eben auch ganz schön viel Verwirrung herrscht auf dem Glutenmarkt. Was ist denn eigentlich wirklich eine Zöliakie und was ist eine Glutensensitivität?
Ja, hilft es dann, wenn ich einfach zu diesem Regal gehe mit den glutenfreien Produkten? Das machen, glaube ich, ja auch viele, obwohl die ja teurer sind.
Also wir haben durchaus Patienten, die sagen, ich ernähre mich jetzt glutenfrei, weil ich habe gehört, das ist gesund. Aber komischerweise geht es mir seitdem schlechter. Und das sehen wir relativ häufig. Da muss man auch schon mal drauf schauen, was ist da eigentlich drin? Natürlich glutenfreie Produkte. Gibt es natürlich auch als fertig prozessierte Nahrung. Da können ganz schön viele Zusatzstoffe drin sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel immer auf viele Ersatzstoffe wie zum Beispiel Maisnudeln oder Erbsennudeln zurückgreife, kann es durchaus sein, dass ich so große Mengen Mais- und Erbsenprotein gar nicht vertrage und deswegen Beschwerden bekomme. Das heißt, eine glutenfreie Ernährung, wenn man jetzt nicht sozusagen einen medizinischen Grund dafür hat, kann auch ganz schön zu Nebenwirkungen führen.
Verstehe. Und wenn ich jetzt eher auf Proteine setze, was könnte mir dann drohen als Gefahr? Also gerade Jungs, Männer, vielleicht lieben das ja mit, machen Kraftsport und dann verstärkt
auch Eiweiß. Auch da sehen wir, also, es gibt auch Patienten, die das vertragen, aber es gibt auch Patienten, die bei so hohen Mengen Eiweiß durchaus auch Darmprobleme bekommen, weil sozusagen der Darm das gar nicht so sehr verwerten kann. Wir sehen leider auch ein paar Nierenprobleme zwischendurch. Das heißt, es ist nicht ganz unbedenklich, so hohe Mengen Protein zuzuführen und nicht gleichzeitig eben auch ärztlich betreuen zu lassen. Beim Thema Protein, das wäre nochmal ganz wichtig, das Thema vegan. Wir haben ja auch viele Patientinnen, junge Patientinnen, die sich vegan ernähren, aus gesundheitlichen Gründen. Und auch da kann es zum Beispiel sein, dass sie kommen und sagen, seit der Umstellung auf vegane Ernährung habe ich viel mehr Blähungen.
Ach so.
Und wenn wir da mal drauf schauen, ist natürlich schon so, wenn ich die tierischen Eiweiße weglasse und nur noch pflanzliche Eiweiße esse, sind das eben vor allem Hülsenfrüchte. Und das kann natürlich einen empfindlichen Darm auch mal überfordern. Das heißt, wir können durchaus Darmprobleme haben durch so Art von Ernährungsumstellungen.
Ja. Ich hatte mal gelesen vor Jahren, dass Nina in einem Interview sagte, sie ernährt sich komplett von Rohkost. Und ich dachte mir, wow, wie kann das denn gehen? Also das ist doch wahrscheinlich für den Körper viel anstrengender.
Das ist auch viel anstrengender. Das heißt, da muss der Darm viel mehr arbeiten. Man muss ja auch sagen, bei einer dauerhaft Ernährung, die nur auf Rohkost basiert, hätte ich jetzt auch Bedenken, dass irgendwann auch mal ein Nährstoffmangel entsteht. Das heißt, wir sehen das ja relativ häufig bei einer strikt veganen Ernährung, dass es eben dann doch zu einem Mangel an Eisen kommt oder auch Vitamin B12, was wir dann supplementieren müssen. Das heißt, es ist nicht so, dass jede Ernährungsform, die jetzt propagiert wird, auch ohne Auswirkungen bleibt.
Ja. Und tue ich meinem Darm Gutes, wenn ich das Gemüse koche, dünste, ist es immer leichter zu verdauen?
Also es ist für den Darm etwas leichter zu verdauen, weil zum Beispiel Bestandteile der Zellwand wie Lektine damit besser zerlegt werden.
Ja.
Wir haben Patienten, die vertragen das ohne Probleme, aber gerade bei den Reizdarmpatienten ist es manchmal besser, auf die gedünstete Variante zu gehen und auf die rohe Variante zu verzichten. Hängt aber auch ein bisschen von der Tageszeit ab. Also wir raten dazu, dass man vor allem abends eben keine Rohkost und keinen Salat mehr isst, weil der Darm irgendwann auch mal seine Ruhe haben möchte und nicht mehr so gut verdaut und dann eben mehr Gärungsprozesse entstehen. Und das heißt dann eben unangenehme Blähungen in der Nacht.
Ja. Dann gibt es auch noch den Trend zu High Fiber. Ist das dann richtig gesund?
Also wir freuen uns natürlich darüber, dass das Thema Ballaststoffe mehr in den Fokus gerät, weil Ballaststoffe hat man ja früher, wie der Name schon sagt, einfach nur als Ballast empfunden. Die waren eben nicht so nützlich. Ne? Und heute weiß man, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn diese Ballaststoffe sind die Stoffe, von denen sich unsere Darmbakterien ernähren. Und das ist nicht nur wichtig, weil sie damit eben auch die Darmschleimhaut mit ernähren, sondern weil sie eben auch aus diesen Stoffen diese kurzkettigen Fettsäuren bilden können. Zum Beispiel das Butyrat, das wir vorher schon mal erwähnt hatten. Und dieses Butyrat ist eben ein ganz wichtiger antientzündlicher Botenstoff, den wir brauchen, damit im ganzen Körper die Immunregulation funktioniert. Das heißt, wenn wir sehen, wenn ein Patient wenig Ballaststoffe isst, hat er auch eine deutlich geringere Butyratbildung. Und da gab es eine ganz interessante Studie zum Beispiel in den letzten Jahren zum Thema Demenz. Man hat also ältere Patienten mal ganz bewusst sehr ballaststoffreich ernährt und auch geschaut, wie die Artenvielfalt ist. Man hat gesehen, wenn die Kost sehr vielfältig ist, den entsprechenden Ballaststoffanteil hat, haben diese Patienten sich auch in ihrer kognitiven Leistung verbessert. Das heißt, man konnte damit eine beginnende Demenz auch etwas abbremsen. Und das zeigt einfach nochmal ganz schön, wie der Zusammenhang von Darm- und Darm-Hirnachse ist.
Ja.
Und da spielen eben die Zufuhr von Ballaststoffen eine große Rolle. High Fiber heißt ja sozusagen viel Ballaststoffe. Ja. Man geht heute in der Medizin davon aus, dass 30 Gramm pro Tag eigentlich die Menge sind, mit denen man gut auskommen kann.
Ja.
High Fiber wäre vermutlich manchmal noch etwas höher. Das verträgt aber nicht jeder. Und das ist auch nochmal wichtig. Ballaststoffe sind schon etwas, was zu Blähungen führen kann. Das heißt, wenn jetzt junge Patientinnen so einen High Fiber Trend folgen und vielleicht einen empfindlichen Darm haben und auf einmal mit starken Bauchkrämpfen und Blähungen kommen, dann war es einfach zu viel. Also wenn man Ballaststoffe anfängt, dann bitte wirklich immer langsam. Und es gibt natürlich auch lösliche Ballaststoffe. Das heißt sozusagen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht mehr Darmbeschwerden am Anfang auslöst, als man eigentlich möchte.
Soll man dann auch immer recht viel trinken?
Trinken ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich die Ballaststoffe auch sehr viel Wasser binden können. Deswegen eine Trinkmenge von 1,5 bis 2 Litern ist natürlich wichtig.
Eigentlich verstehe ich das so, dass man auch ganz viel ausprobieren kann und sich selber beobachten. Das ist so wahrscheinlich das, was du mitgibst.
Also das ist mir ganz wichtig. Essen ist nicht unser Feind.
Ja.
Ja? Und es gibt keinen Grund, Angst vor dem Essen zu haben. Ja? Und das ganz, ganz Wichtige ist, dass wir unser Bauchgefühl behalten und nicht sozusagen gesteuert werden von außen, von Social Media und viel sozusagen Videos, sondern auf unser Bauchgefühl auch mal hören, was wir individuell vertragen. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht in den Studien, wo man sozusagen weltweit gesehen hat, das ist jetzt ganz egal in welchem Land, aber mit einer pflanzenbasierten Ernährung, die regional ist, die möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel enthält. Ja, damit fährt man am besten, wenn man einen entsprechenden Ballaststoffanteil noch drin hat. Und dann kann man außenrum nicht ganz so viel falsch machen, wenn man wirklich auf Dinge wie sozusagen Fertignahrung verzichtet.
Ja. Und vielleicht auch wieder auf den Genuss setzen oder
absolut
das soziale Leben, sich nicht vors Handy setzen. Manchmal werden ja schon Kinder in Restaurants ruhig gestellt mit dem Handy.
Ganz, ganz furchtbar. Und auch das ist interessant, wenn man sich diese Longevity-Forschung anschaut. Also wie werden wir möglichst alt gesund? Dann wird ja auch immer das sozusagen gesunde Essen propagiert. Das ist auch ganz wichtig. Aber man unterschätzt einen Faktor. Dieses Essen wird immer in sozialer Gemeinschaft eingenommen. Das heißt, Essen ist eben nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist eben auch soziale Interaktion.
Ja.
Und etwas ganz, ganz Wichtiges.
Man selber kann viel steuern, beobachten. Wo man es aber wahrscheinlich nicht kann, ist beim Leaky Gut, oder? Das war ja auch vor einiger Zeit ein großer Trend.
Das ist immer noch ein großer Trend und auch da muss man ein bisschen mal Aufklärungsarbeit leisten. Das heißt, Leaky Gut ist ja in der Schulmedizin keine so anerkannte Diagnose. Das heißt ja so ein durchlässiger Darm. Mhm. Das war jetzt ja eher so eine Modediagnose. Wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, in der Wissenschaft kennt man das aber schon. Das heißt, in der Wissenschaft schaut man sich die Darmbarriere an. Die Darmbarriere muss man sich vorstellen, diese Darmzellen stehen ganz, ganz eng aneinander und sind miteinander mit Eiweißen verbunden. Das hat sozusagen den Sinn eines Grenzwalls, dass möglichst wenig Fremdstoffe aus dem Darminneren, also Bakterien, Bakterientoxine, aber auch Nahrungsbestandteile, ungefiltert durch diese Darmwand durchkommen und mit dem Immunsystem und Nervensystem, was hinter der Darmwand liegt, in Kontakt kommen. Und man weiß schon, dass diese Verbindungsproteine, die nennt man Tight Junctions, die können kaputt gehen. Das heißt, der Darm wird wirklich durchlässiger und zwischen den Darmzellen kann dann eben ungesteuert Material durchgehen. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel das Immunsystem mehr stimuliert wird, mehr Entzündungsmarker gebildet werden oder auch das Nervensystem anders reagiert. Das heißt, diese sogenannte intestinale Permeabilität in der Wissenschaft ist nichts anderes als der Leaky Gut. Das heißt, wir können unsere Darmbarriere schaden. Und wir kennen mittlerweile auch eine ganze Reihe Stoffe, die das können. Das sind zum Beispiel Antibiotika, auch andere Medikamente wie Schmerzmedikamente. Das können aber auch Fertignahrung sein. Also viele Zusatzstoffe können diese Darmbarriere schädigen. Und das kann bei den Patienten durchaus auch zu solchen Immunüberreaktionen führen.
Apropos Schaden, wie schaden wir unserem Darm sonst noch, ohne dass wir es vielleicht merken? Was gibt's da?
Das tun wir leider relativ häufig. Ja. Das heißt, da gibt es eine ganze breite Latte. Das eine ist natürlich unsere Ernährung, über die haben wir ja schon gesprochen. Wenn wir sehr einseitig essen oder sehr viel Fertignahrung, hochindustriell prozessiert, aber natürlich auch mit einem hohen Anteil an Zucker oder auch vorgefertigten Stoffen. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Medikamenten, wo wir schaden können. Die bekanntesten sind eben Antibiotika und Schmerzmittel. Was viele aber zum Beispiel nicht wissen, ist, dass zum Beispiel auch nicht jeder Eisentabletten verträgt. Auch Eisentabletten manchmal den Darm ganz schön stressen können in dieser Form. Aber wir sehen zum Beispiel auch, dass ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel unser Schlafrhythmus oder Jetlag auch Einfluss hat. Das heißt, auch da sehen wir, dass das Mikrobiom sich ändern kann. Das heißt, ein sehr unregelmäßiger Lebensrhythmus oder sehr unregelmäßige Schlafzeiten und natürlich auch eine hohe Stressbelastung können unseren Darm ganz schön aus dem Rhythmus bringen.
Mhm. Waren die Menschen dann früher, sagen wir mal vor 40 Jahren, gesünder, was den Bauch angeht? Es gab einfach weniger Fertignahrung, man hat vielleicht mehr gekocht.
Also sagen wir sagen, vor 60, 70 Jahren ist das vielleicht so, dass man sagt, da gab es noch nicht das breite Angebot. Man hat sagen mehr selbst zubereiten müssen und es gab eben nicht die prozessierte Nahrung. Von der Artenvielfalt würde ich die These aufstellen, dass das höher war. Aber wie gesagt, da fehlt jetzt in Deutschland die Vergleichsstudie. Aber wenn wir uns heute vergleichen mit Ländern, die sozusagen nicht so industrialisiert sind und eine andere Ernährungsweise haben, sieht man schon sehr deutliche Unterschiede.
Gibt es so Gewinnerländer, sage ich mal?
Also Gewinnerländer in Sachen Artenmikrobiomen sind sicherlich ländliche afrikanische Gebiete. Das absolut durch die Ernährungsweise. Und wir sehen natürlich auch da die Rate an Allergien und Autoimmunerkrankungen oder Erkrankungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, also Crohn und Colitis, sind da so gut wie unbekannt.
Ja. Was ist mit Asien? Ich dachte immer, das wäre auch weit vorne.
Ja, Asien ist ein Land, was für uns ganz spannend ist, weil es eben im Übergang ist.
Das heißt, wir
sehen in den letzten 10, 20 Jahren, dass sich die Ernährungsweise da eben auch sehr ändert, weil das natürlich sehr starke Industrialisierung stattfindet. Wenn man zum Beispiel mal sieht, wie sich so Erkrankungen wie Morbus Crohn entwickeln, die kannte man vor 30, 40 Jahren noch kaum in Asien. Da haben wir aber in diesen Schwellenländern den stärksten Anstieg weltweit. Mhm. Und man geht schon davon aus, dass da Ernährung eine große Rolle spielt.
Ja, weil die Wahrnehmung ja hier oft ist, viel Gemüse, eher Fisch, gar kein Brot teilweise.
Das stimmt sicherlich oft, aber sozusagen, wenn man sich mal asiatische Großstädte anschaut, dann sieht es eben oft anders aus. Und es gibt auch ganz witzige Studien, wo man sozusagen die Dichte der Fastfood-Zentralen verglichen hat mit der Inzidenz, also der Häufigkeit für Darmerkrankungen. Das korreliert relativ gut.
Also sind die USA da recht weit vorne.
Schon Spitzenreiter, durchaus.
Also Julia, es war wahnsinnig spannend und beflügelnd, auch mit dir zu sprechen. Man kann selber viel machen, hat viel in der Hand. Und du hast viele tolle Studien gebracht, die mich sehr faszinieren aus der ganzen Welt. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich sage auch vielen Dank, war total spannend. Vielen Dank für eure Zeit.